Wir grüßen uns zu diesem Gottesdienst mit einem Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10. Der Menschensohn ist ja gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus ist auf der Suche nach den weniger Frommen dieser Zeit, die zur Zeit Jesu gelebt haben. Und er sucht gezielt Menschen, die garantiert verloren gehen, wenn sie der gute Hirte nicht findet. Und stellen wir uns das mal bildlich vor, wenn wir das so in den Nachrichten manchmal sehen, wie eine Suchkolonne der Polizei in Reihe über zig Meter gestreckt, aber in einer Richtung nach vorwärts gehen, die treffen viel mehr, haben viel mehr Möglichkeiten, etwas Verlorenes oder Entführtes oder Sonstiges zu finden. Und stellen wir uns auch mal vor, wir lassen Jesus nicht alleine gehen. Der geht nur auf einer Spur, der sieht nur das, was in seinem Blickfeld ist. Auch wenn die ganze Reihe neben ihm auch nach vorne geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Gesuchte zu finden, wesentlich größer. Also was hindert uns daran, geschlossen in einer Reihe mit einem gewissen kleinen Abstand, trotz Corona, vorwärts zu gehen, um mit Jesus in einer Richtung zu gehen, um die Verlorenen dieser Zeit zu finden? Wir wollen beten. Bitte dazu auch aufzustehen, wer kann. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du auch uns gefunden hast. Du hast sicherlich Mühe gehabt, uns zu finden, und hab auch Dank, dass du uns gefunden hast und dass wir dich kennenlernen durften und zu dir Ja sagen durften. Herr, schenke du uns doch, dass wir auch in einer Reihe vorwärts gehen, um die Verlorenen, die du noch nicht gefunden hast, aufzutreffen und ihnen den Weg zu dir zu zeigen. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst alle Gäste, die auch von auswärts zu uns gekommen sind, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Ist vielleicht von auswärts jemand da? Helena, Grüße aus Berlin. Vielen Dank. Nimm Grüße wieder mit. Haben wir sonst noch Gäste aus anderen Gemeinden, die hier zu Gast sind und vielleicht einen Gruß aus ihrer Gemeinde abgeben? Wenn jetzt Geschwister von uns im Sommerurlaub fahren und andere Gemeinden aufsuchen, nehmt ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde Verden mit. Grüßen wollen wir auch an diesem Morgen zwei Kinder, die Geburtstag hatten, Marlon und Ryan. Ich weiß nicht, ob die hier sind oder die Angehörigen hier sind, aber trotzdem haben wir einen Spruch ausgesucht aus Sprüche 7, Vers 2. Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Anweisungen wie deinen Augapfel. Jetzt können wir natürlich nicht singen, aber so in Gedanken können wir doch mitsingen, wenn wir gleich das Lied vorgetragen bekommen. Meine Seele ist stille in dir. Durch die Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, sind die Bekanntmachungen auch etwas kürzer als sonst. In dieser Woche sind keine weiteren Veranstaltungen im Gemeindezentrum, in dieser Woche mit einer Ausnahme. Am Freitag um 19.30 Uhr wollen wir nach langer Zeit mal wieder Abendmahl feiern. Und aus Gründen, die durch die Gesetzgebung und durch die Corona-Geschichte, müssen wir bestimmte hygienische Standards einhalten. Und deshalb haben wir das Abendmahl an dem Freitag und nicht in einem normalen Gottesdienst. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Kollektensammlung. Eigentlich müsste jetzt der Kollektkorb rumgehen, geht aus hygienischen Gründen aber auch nicht. Und deshalb ist da hinten ein Korb, der ist so unscheinbar. Ich bin da schon selber zweimal vorbeigelaufen, ohne was reinzutun, weil das gar nicht so in meinem Blickfeld ist. Also wer Angst hat, nachher zu vergessen, seinen Obolus da reinzutun, kann man jetzt zwischendurch mal eben sich schon mal da betätigen. Am kommenden Sonntag ist ja nicht das Abendmahl, aber wir hätten Abendmahl und wir würden auch an diesem Abendmahlsgottesdienst wieder für unsere Missionare sammeln. Und diese Sammlung findet auf jeden Fall auch am kommenden Sonntag wieder statt für Familie Kohn, Ulrike Müller und Bechnam. Ulrike Müller hat gerade gestern einen neuen Rundbrief geschickt. Sie war 3 Monate in Deutschland, um die verschiedenen Freundeskreise und Gemeinden zu besuchen. Das ist wegen der Corona-Geschichte fast total zum Erliegen gekommen. Zudem hatte sie einen Meniskusanriss und dann ist sie noch mit diesem Meniskusanriss auf dem nassen Rasen ausgerutscht und auf das kranke Knie gefallen. Also sie hatte viel zu leiden gehabt in dieser Zeit. Sie ist aber jetzt wieder zurück in Bulgarien und hat ihre Dienste aufgenommen im Rahmen der Möglichkeiten, die da auch eingeschränkt sind. Also wir wollen an die Geschwister denken. Der neue Rundbrief, den habe ich eben aufgehängt, den könnt ihr gerne lesen. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen und anzubeten, wenn wir die Lieder hören, die uns vorgetragen werden. Mutig komme ich vor den Thron, damit fangen wir an.
Liebe Gemeinde, jetzt reicht's mir. Denkt ihr das auch manchmal? Dass ihr so an Punkte kommt, wo ihr sagt, jetzt ist Schluss. Daran, an solchen Frusterlebnissen ist das Leben ja nicht unbedingt arm, ja? Da gibt's so manches, worüber man sich ärgern könnte und sagen könnte, es reicht. Zum Beispiel jetzt hier bezogen auf die Gemeinde. Seit Monaten sitzen wir nun schon so komisch auseinander. Ich dachte, das wird jetzt irgendwann mal wieder losgehen, vernünftig. Ein Gottesdienst, 120, 130 Leute da und anschließend ein schönes Kaffee trinken. Stattdessen zieht sich das endlos in die Länge. Immer zwei Gottesdienste, immer alles nur so halb. Hauskreise nicht zu Hause, sondern in der Gemeinde. Ich habe die Nase voll. Mir reicht's. Frust, das kennt ja jeder von uns. Frust macht sich gelegentlich in unserem Leben breit. Wenn man das einmal durchdenkt, was ist Frust? Frust ist die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Auf der einen Seite sind meine Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir hier einen Gottesdienst haben als Gemeinde und anschließend Kirchkaffee feiern können oder trinken können. Und dann ist da die Wirklichkeit, dass das nicht geht. Wir müssen zwei Gottesdienste machen, wir dürfen nachher hier nicht bleiben. Da ist eine Diskrepanz, also eine Spannung, ein Widerspruch, da fehlt was. Und das erzeugt Frust. Also aus der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit kommt Frust. Und das ist etwas sehr Verständliches, das kennt jeder von uns, das ist zutiefst menschlich. Ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der das nicht kennt oder an irgendwelcher Stellen mal so erlebt. Aber wir wollen uns heute mal die Frage stellen, gibt es einen anderen Weg? Kann man die Sache auch anders angehen, ganz anders auf das Leben schauen, nicht mit seinen Wünschen und Vorstellungen ankommen und dadurch eben auch Frust ernten? Gibt es einen anderen Weg? Und den gibt es. Und wir als Baptisten haben dafür einen Ausdruck gefunden, den ich sehr schön finde. Und dieser Ausdruck lautet, ich nehme alles aus Gottes Hand. Ich nehme alles aus Gottes Hand. Das heißt, ich komme nicht mit meinen Vorstellungen und Wünschen, sondern ich schaue mal, was das Leben so bringt. Und ich stelle mir vor, wie Gott mir das so gibt, auch mit einem Sinn und mit einem Plan, den er dabei verfolgt. Und das nehme ich so aus seiner Hand. Die Gemeinde in Philadelphia vor 2000 Jahren, die hätte viel Grund gehabt, gefrustet zu sein. Wenn die mit ihren Wünschen an die Wirklichkeit rangekommen wäre, da wäre Frust vorprogrammiert gewesen, denn sie litt unter so einigen Schwierigkeiten. Da war auf der einen Seite die Obrigkeit, die sie unterdrückte, drangsalierte, immer wieder Schwierigkeiten machte. Und auf der anderen Seite waren da auch Irrlehrer von innen, die die Gemeinde spalteten und dann noch die Schwierigkeiten sozusagen verstärkten. Also viel Grund, um gefrustet zu sein. Doch Jesus gibt ihnen eine kraftvolle Botschaft mit auf den Weg. Und diese Botschaft wollen wir uns heute anschauen und durchdenken. Die steht in Offenbarung 3, die Verse 7 und 8. Das ist unser heutiger Predigttext. Buch der Offenbarung, drittes Kapitel, die Verse 7 und 8. Lese ich euch vor. Vielleicht zum Kontext. Das ist ja, Johannes ist auf Patmos, einer Gefängnisinsel, und hat diese Vision von Jesus, wie er in weißen Kleidern ihm erscheint, strahlend hell. Johannes ist ganz überwältigt und dann fängt Jesus an, ihm die Offenbarung zu diktieren. Also Jesus spricht hier erstmal zu Johannes und sagt ihm, schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht er, der heilig ist und Treue hält, er, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen, und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne euer Tun, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Eure Kraft ist nur klein, trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Jesus hat den Schlüssel in der Hand, und zwar den Schlüssel Davids, wie es hier heißt. Ich lese das nochmal vor. Da sagt er in Vers 7, zweiter Teil, so spricht er, also er spricht von sich selber. Er, der heilig ist und Treue hält, er, der den Schlüssel Davids hat. Was soll das sein, der Schlüssel Davids? In Jesaja 22, da finden wir die Antwort, und zwar ist der Schlüssel David der Generalschlüssel von Jerusalem. Das ist der Schlüssel, mit dem man das Stadttor öffnen kann, den Tempel, den Königspalast, ein Schlüssel, der da in jedes Schloss passt. Jesus hat also den Generalschlüssel, mit dem er jede Tür öffnen kann und auch jede Tür wieder schließen. Jesus hält den Generalschlüssel deines Lebens in der Hand. Das sagt er uns hier. Jesus schließt Türen auf in deinem Leben. Bedeutet, manches funktioniert einfach. Ja, da gehen wir einen Weg und wir merken, oh ja, da kommt jemand auf mich zu und hilft mir. Da ergibt sich was. Da gehe ich gerade durch. Es klappt. Es funktioniert. Eine Tür nach der anderen öffnet sich. Das ist Jesus, der sie aufschließt mit seinem Generalschlüssel. Auf diese Weise lenkt er unser Leben, dass er Türen öffnet, durch die wir hindurchgehen können. Und wir sitzen heute hier in der Situation, wo wir sind, weil wir solche offenen Türen hatten und durch diese offenen Türen auch hindurchgegangen sind. Jesus schließt aber auch Türen zu. Da nimmt mein Leben plötzlich eine unerwartete Wendung. Ja, ich dachte, ich würde nach links gehen, dabei drifte ich total nach rechts. Ich merke, wie mich da irgendwas hinzieht oder wie es vielleicht da nicht mehr weitergeht. Deswegen muss ich in die andere Richtung gehen. Da hatte ich immer einen Traum, vielleicht was ich werden möchte oder was auch immer. Und dieser Traum zerplatzt. An einer Stelle geht es einfach nicht weiter. Das sind immer Türen, die Jesus verschließt. Auch so lenkt Jesus dein Leben durch verschlossene Türen. Was würde passieren, wenn wir Jesus so sehen, als den, der den Generalschlüssel deines Lebens in der Hand hat? Wir hätten eine ganz andere Einstellung zum Leben. Wir würden nicht mehr mit unseren Wünschen und Zielen an das Leben kommen und sagen, so muss es sein, so muss es verlaufen, sondern wir würden offen sein dafür, welche Türen Jesus öffnet und welche er schließt. Wir würden nicht mehr versuchen, unsere Ziele durchzusetzen, zu denken, so genau muss es laufen und wenn es nicht genauso läuft, dann bin ich unzufrieden und gefrustet. Sondern wir würden davon ausgehen, dass Jesus auf und zuschließt. Dann würde ich das Leben so annehmen, wie es ist, mich durch das Leben leiten lassen und sagen, ja, es ist gut so, dass da eine Tür geschlossen ist. Gefällt mir vielleicht instinktiv gerade nicht, so spontan hätte ich mir das anders gedacht. Aber da ist ja Jesus mit dem Generalschlüssel, der diese Tür absichtlich verschlossen hat. Wo eine verschlossene Tür ist, gehe ich nicht weiter. Ich gehe nicht hindurch, ich zwänge mich nicht durch etwas, was verschlossen ist, sondern ich lasse mich leiten. Wenn wir Jesus so sehen würden, als den, der den Generalschlüssel meines Lebens in der Hand hat, dann würde das unserem Leben eine ganz neue Leichtigkeit schenken. Ich sage nicht ständig Nein zu dem, was ist, sondern ich sage Ja zu meiner Situation. Das nimmt mir viel Last ab, denn wie häufig verliere ich Kraft, indem ich mich ärgere über die Situation, indem ich meine Kräfte aufbrauche, weil ich nicht akzeptieren möchte, wie es eben gerade läuft in meinem Leben. Viele unserer Nöte kommen nicht aus den Umständen. Natürlich gibt es schlimme Umstände, wo man einfach nur stöhnen kann und wo man auch sich mal hinsetzen muss und sagen, ich kann jetzt nicht weiter. Sowas gibt es natürlich. Aber viele unserer Nöte kommen nicht aus den Umständen, sondern sie kommen aus dem Widerstand gegen das, was in meinem Leben passiert. Ich will nicht, es müsste anders sein. Das bringt uns viel Leid. Wenn wir hingegen akzeptieren, wie es ist, und Jesus als den Lenker unseres Lebens sehen, dann birgt das eine große Kraft. Es würde bedeuten, ich akzeptiere geschlossene Türen. In unserem Leben, da schließen sich immer wieder Türen. Da hatte ich einen Plan, ich habe mir etwas gewünscht. Ja, zum Beispiel, ich bleibe gesund bis zum 80. Lebensjahr. Und auf einmal steht der Arzt vor mir und sagt, tut mir leid, Sie haben eine chronische Krankheit, da kann ich auch nichts machen. Ich kann Ihnen ein paar Medikamente geben, die das vielleicht ein bisschen dämpfen, aber die Krankheit wird bleiben. Das hätte ich mir anders gewünscht. Oder ich wollte eine immer glückliche Ehe. Ja, nicht so ein Auf und Ab wie bei den anderen, sondern ein immer aufwärts. Ich wollte viele Kinder, aber keinen Stress dabei. Schwierig, ja. Eine tolle Arbeit, die mir Spaß bringt, auch nach 20, 30 Jahren. Und ich musste feststellen, wie Jesus da Türen zuschließt, wie es da einfach nicht weitergeht oder zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich mir das gewünscht habe. Wir verschwenden viel Kraft daran, an geschlossenen Türen zu rütteln. Häufig sehen wir in unserem Leben, aber auch im Leben von anderen, wie sie vor Türen stehen und rütteln. Ja, sie wollen da durch, obwohl Jesus die Tür zugemacht hat. Und das kostet enorme Kraft. Dann sagen wir uns, es hätte anders sein sollen. Das ist übrigens die Formel zum Unglücklichsein. Wenn mich heute Morgen jemand fragt, Pastor, ich bin so glücklich und das ist ja auch unfair gegenüber den anderen, sag mir doch mal, wie könnte ich ein bisschen unglücklicher werden in meinem Leben? Das wäre mein Tipp, dass du dir immer sagst, es hätte eigentlich anders sein müssen. Es hätte anders kommen sollen, als es wirklich ist in meinem Leben. Es hätte anders sein sollen. Das ist die Formel zum Unglücklichsein. Dass wir uns vor verschlossene Türen stellen und daran rumrütteln und immer sagen, mein Leben ist nicht in Ordnung. Da ist Unglück garantiert.
Da steht einer vor der verschlossenen Tür. Kann da einer mal gucken?
Oh ja. Vor der Kirchentür freilich soll niemand stehen und rütteln. Die soll immer auf sein. Wir machen eine kurze Pause. Gleich geht's weiter nach der Werbung. Und ich trinke was. Na, Heino kümmert sich drum und wir machen weiter. Genau, also wir haben gesprochen von diesem Frust. Ja, es hätte anders sein sollen. Aber wir sollten uns mal überlegen, was, wenn Jesus diese Tür absichtlich verschlossen hat? Ja, wenn er einen ganz anderen Weg für uns vorgesehen hat, als wir uns das vielleicht als 14-Jähriger, 16-Jähriger so ausgedacht haben. Diesen anderen Weg würdest du ja nur erkennen, wenn du merkst, dass da eine verschlossene Tür ist und wenn du diese verschlossene Tür auch akzeptierst. So gesehen sind verschlossene Türen wichtige Wegweiser. Sie sind wie Schilder, die uns sagen, bitte ein bisschen in die andere Richtung oder vielleicht auch 180 Grad in die andere Richtung. Nur wer die geschlossenen Türen akzeptiert, kann auch die offenen Türen finden. Denn das sagt Jesus ja auch in unserem Text, dass er immer wieder Türen aufschließt. Schließt Jesus eine Tür, dann öffnet er woanders eine neue. Wir bekommen dann manchmal einen Schreck, weil wir ja nur diese Tür sehen und denken, oh, das ist der einzige Ausgang. Wenn die zu ist, dann bin ich geschmiert, dann muss ich hier ewig verweilen und verrotten. Aber so ist es nicht, da irren wir uns. Für jede Tür, die Jesus schließt, öffnet er eine andere. Die offene Tür, das ist die Chance, welche sich in jeder Schwierigkeit versteckt. Egal wie schwer die Situation ist, da befindet sich immer eine Möglichkeit, eine Chance, die wir mit Jesus ergreifen können. Da ist die Chance, sich neu zu orientieren. Noch einmal sich zu hinterfragen und vielleicht zu fragen, macht mich das wirklich glücklich, wo ich immer dachte, das muss ich haben? Muss ich das wirklich haben? Geht es nicht auch ganz anders? Ist das nicht auch die Chance, nochmal neu zu lernen? Vielleicht geistlich das Ganze auch nochmal ganz anders zu sehen, viel tiefer, viel weiser, viel mehr mit Tiefe. Diese Chance, die in jeder schwierigen Situation steckt, diese Chance erkennen wir nur, wenn wir uns von unseren Erwartungen lösen. Wenn ich immer sage, ich muss gesund sein, das ist meine Erwartung. Ja, oder meine Arbeit muss mich glücklich machen. Wenn ich das nicht hinterfrage und sage, ja, vielleicht muss es das doch nicht. Wenn ich das nicht loslasse, ich garantiere euch, ihr werdet die offene Tür nicht sehen. Ihr müsst eure Erwartungen loslassen. Und dann zeigt sich die offene Tür. Nämlich, dass es auch ganz anders geht, dass auch ganz andere Wege möglich sind. Wir können uns das am Beispiel von Martin Luther deutlich machen. Martin Luther hatte ja seine 95 Thesen veröffentlicht mit der Kernbotschaft, Gott rettet durch Gnade. Jesus ist für uns gestorben, es ist nicht der Ablass der katholischen Kirche, der uns ins Himmelreich bringt, sondern allein der Glaube daran, dass Jesus für dich gestorben ist. Das hatte Martin Luther im Bibelstudium entdeckt und jetzt war er natürlich Feuer und Flamme und wollte das der Welt verkünden, wollte das jedem bekannt machen, durch die Länder reisen und darüber predigen. Doch die katholische Kirche machte ihm einen Strich durch die Rechnung und belegte Luther mit dem Bann. Das heißt, er war vogelfrei, jeder konnte ihn töten, ohne bestraft zu werden. Wurde sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Und da bekam sein Landesherr Friedrich der Weise Angst um ihn. Der war auf seiner Seite und er hat ihn dann heimlich entführt und auf die Wartburg gebracht. Da sitzt Luther nun fest. Wenn man sich das mal so in seine Lage versetzt, dann hört man, wie die Tür da ins Schloss knallt und verschlossen ist. Er wollte alle Welt von dem Evangelium berichten und nun sitzt er da auf der Wartburg fest. Die Tür ist zu und egal, wie er daran rüttelt, sie geht nicht wieder auf. Aber gerade in dieser Situation öffnete sich eben auch eine neue Tür. Auf einmal hatte Luther sehr, sehr viel Zeit und er nutzte diese Zeit. Er übersetzte die Bibel vom Latein ins Deutsche. Es gibt kein Buch, was uns als deutsches Volk mehr geprägt hat als diese Bibelübersetzung. Nichts hat die Reformation mehr vorangebracht als diese Bibelübersetzung. Ja, wenn Luther das gewusst hätte, dann wäre er freiwillig auf diese Idee gekommen und hätte gesagt, was hat denn das für einen Sinn, da durch die Dörfer zu tingeln und irgendwelchen Bauern von der Reformation zu erzählen? Ich übersetze doch lieber gleich die Bibel. Ja, aber es musste sich erst eine Tür schließen. Dann hat er gemerkt, es hat sich eine neue geöffnet, er ist hindurchgegangen. Und im Nachhinein stellte er fest, es war viel besser, viel effektiver als mein erster Plan. So läuft das, so sieht das aus, wenn Jesus die eine Tür schließt und die andere öffnet. Also für uns heißt das, dass wir kreativ mit unseren Problemen umgehen. Da kann eine Not zu einer Chance werden, eine Chance, neue Wege zu bestreiten. Wir sollten uns immer fragen, was birgt die Situation für eine Möglichkeit? Wie kann ich das Problem nutzen? Was gestern noch ein Hindernis war, das ist heute schon die Brücke zu neuen Ufern. Wir dürfen sicher sein, wo immer Jesus eine Tür schließt, öffnet er dir auch eine neue. Ja, und dann ist da ja noch die Tür, die niemand schließen kann. Von der redet Jesus in Vers 8. Da sagt er, ich kenne euer Tun, ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Hier spricht Jesus von der Tür zu Gott. Jesus hat für uns die Tür zu Gott aufgemacht, nämlich indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Die Sünden, die waren wie eine Mauer, die mich getrennt hat und mich gehindert haben daran, zu Gott zu kommen. Und Jesus reißt diese Mauer ein und öffnet die Tür zu Gott, sperrangelweit. Und diese Tür zu Gott, sie steht den Kindern Gottes immer offen. Es ist die Tür, die niemand schließen kann. Also egal, was wir in unserem Leben erfahren, auch wenn wir das Gefühl haben, alle Türen sind hier zu, ich sehe die offene Tür gar nicht momentan. Diese Tür ist immer auf, dass du ins Gebet gehst, dass du alle deine Sorgen einmal beiseite legst, innerlich still wirst und zu Gott kommst. In ihren dunkelsten Stunden, da gehen die Kinder Gottes durch diese Tür, die niemals geschlossen ist. Da ist zum Beispiel der Prophet Elia, der hatte die Baalspropheten konfrontiert und er hat seine Regierung, seinen König angeprangert für das Unrecht, was er begangen hat, hat ihn angeklagt. Und zunächst war vielleicht das Volk auch auf seiner Seite oder konnte das noch ungehindert tun. Plötzlich wendete sich so das Blatt und er musste fliehen. Er war plötzlich ein Vogelfreier und das hat ihn seelisch überwältigt. Heute wird man sagen, er hatte einen Burnout, seelisch völlig erschöpft. Und Elia flüchtet sich auf den Berg Horeb, ein Berg damals in Israel. Und da tobt ein gewaltiger Sturm auf diesem Berg. Aber Gott war nicht in dem Sturm, heißt es in dem Bibeltext. Und dann kommt ein Erdbeben und die Erde bebt. Und all das zeigt auch, wie Elia sich fühlt, völlig durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Aber dann wird es auf einmal still. Einmal um ihn herum, aber auch in seinem Inneren. Elia tritt aus der Höhle, wo er sich versteckt hat, heraus, verhüllt sein Angesicht und tritt in die Gegenwart Gottes. Wenn wir den Text lesen, dann bekommen wir mit, wie Gott wieder ihn stärkt, ihn aufbaut, ihm neue Kraft gibt, seine seelischen Wunden heilt und ihn mit neuer Energie versorgt. Das ist die Tür, die niemand schließen kann. Die Tür, durch die auch du jederzeit gehen kannst. Jederzeit kannst du sagen, ich lasse jetzt hier mal die Stürme des Lebens und das Beben vorüberziehen und werde innerlich still und öffne mich meinem Gott. Dafür hat Jesus die Tür geöffnet, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Hinter dieser Tür, da liegt der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Für inneren Frieden brauchen sich die Umstände nicht erst zu ändern. Wenn man es genau nimmt, muss man sogar sagen, innerer Friede und äußere Umstände haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt viele Landsleute, Mitbürger von uns, die haben relativ gute Umstände, aber keinerlei inneren Frieden. Und es gibt andere Kinder Gottes, die ich begleiten durfte, die hatten katastrophale Umstände, lagen im Krankenhaus und es war mies, die Prognose. Aber sie hatten einen inneren Frieden, weil der Friede Gottes mit Umständen nichts zu tun hat. Sondern der Friede Gottes ist da, wo du Gottes Gegenwart spürst. Da erlebst du den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Langsam reicht's. So haben wir die Predigt begonnen, mit diesem Gedanken, dass wir alle Frust haben. Wir haben gesagt, das ist eine ganz menschliche Reaktion. Es kommt einfach daher, dass wir mit unseren Wünschen an das Leben herangehen und mit unseren Erwartungen. Und das deckt sich nicht und dann gibt's irgendwann Frust. Es passiert jedem. Aber die Frage ist, muss das so sein? Muss das auch immer in dieser Intensität sein, wie es jetzt bei mir momentan gerade ist? Oder gibt es da auch einen anderen Weg? Den gibt es. Und zwar, ich nehme alles aus Gottes Hand. Das war der Titel der heutigen Predigt. Ich nehme alles aus Gottes Hand und ich möchte noch einmal wiederholen, was das beinhaltet, wenn wir sagen, ich nehme alles aus Gottes Hand. Es heißt, dass ich erkenne, Jesus hält den Generalschlüssel meines Lebens in der Hand. Was für mich erstmal so wie Zufall und Pech aussieht oder Glück, das ist in Wirklichkeit Jesus, der Türen aufschließt und Türen wieder verschließt. Jesus schließt Türen zu. Und wir sollten unsere Kraft nicht damit verschwenden, vor verschlossenen Türen zu stehen und zu sagen, es hätte eigentlich anders sein müssen. So soll es nicht sein. Das ist die Formel fürs Unglücklichsein. Sondern wir sollten geschlossene Türen als Wegweiser begreifen, als ein Fingerzeig von Gott, der sagt, geh mal eine Tür weiter, da ist besser für dich. Denn für jede Tür, die Jesus schließt, öffnet er uns eine neue. Da verbirgt sich eine Chance in jeder Situation. Nämlich, dass es auch ganz anders geht. Dass Gott immer einen Plan B in der Tasche hat, der vielleicht oder der langfristig besser ist als den Plan, den ich hatte. Wir müssen lernen, kreativ mit unseren Problemen umzugehen und zu fragen, was kann ich daraus lernen? Und schließlich ist da noch die Tür, die niemand schließen kann, die dir jederzeit offen steht. Du als Kind Gottes hast das Recht und das Privileg, jederzeit in Gottes Gegenwart zu treten. Summa summarum, kämpft nicht gegen das Leben an. Bleibt nicht vor verschlossenen Türen stehen und rüttelt daran, denn das kostet nur Kraft. Sondern stattdessen lasst euch von Jesus durch das Leben führen. Jesus spricht, ich habe den Generalschlüssel deines Lebens in der Hand. Wo ich aufschließe, da kann niemand zuschließen. Und wo ich zugeschlossen habe, da rüttel nicht dran rum, da kannst du auch nicht wieder aufschließen. Das ist der Jesus, der uns durch unser Leben leitet. Amen. Wir wollen gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Wir können laut oder leise beten, eben zu dem Jesus, der den Generalschlüssel unseres Lebens in der Hand hält. Zu dem wollen wir beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, das Leben ist eine Schule, durch die du uns führst, mit der du uns lehren willst. Und wir danken dir, dass wir das so sehen dürfen, dass wir nicht verzweifeln brauchen und sagen, das hat keinen Sinn oder hier ist eine Sache, die ist einfach nur sinnlos, sondern dass wir immer wissen, dass du damit etwas bezweckst, dass du uns reifen lassen willst, dass du uns neue Erkenntnis schenken willst, dass du möchtest, dass wir dich auch noch mal ganz anders und viel tiefer wahrnehmen und erleben, als wir es sonst getan haben. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der den Generalschlüssel unseres Lebens in der Hand hat. Ich bitte dich ganz speziell für diejenigen unter uns, die jetzt gerade eine schwere Zeit durchleben, die vielleicht vor so einer verschlossenen Tür stehen und nicht wissen, wo die offene ist. Ich möchte dich bitten, dass du denen ganz besonders nahe bist und ihnen auch die entscheidenden Impulse gibst, damit sie den Weg finden, den du für sie vorgesehen hast. Amen. Wir hören auf das Lied Geh mit neuer Hoffnung. Zum Segen stehen wir auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz, lassen den Gottesdienst ausklingen durch ein Musikstück und ich verabschiede mich schon mal von hier vorne, wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag, gesegnete Woche. Soll ja etwas kühler werden, von daher etwas angenehmer, also eine gesegnete Woche euch.